freue mich, dass ich wieder mal da bei euch predigen darf. Mein Thema heute Morgen, ich habe lange gebetet, was soll ich predigen? Eigentlich müsste ich das nicht sagen, das könnt ihr euch ja denken. Aber ich bin bei einem Vers hängen geblieben, den ich auch von meinen Studenten habe als Lernvers aufgegeben. Es steht in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Es ist mir ein Anliegen immer wieder, dass Jesus im Zentrum steht, im Zentrum meines Lebens, im Zentrum unseres Lebens als Gemeinde, im Leben des im Zentrum des Lebens jedes Einzelnen. Im Moment, ich bin auf diesen Vers gekommen, weil in der letzten Zeit war der Hebräerbrief in der Bibellese. Wer sich nach der Bibellese dem Leseplan hält, der hat Hebräerbrief gelesen. Und ich möchte euch ganz kurz sagen, worum es eigentlich im Hebräerbrief geht. Und zwar der sogenannte Brief an die Hebräer. Es ist der einzige anonyme Brief, den wir im Neuen Testament haben. Bei den anderen Briefen wissen wir von jedem, von wem es geschrieben worden ist. Die meisten 13 sind von Paulus geschrieben. Dann haben wir Jakobus, wir haben Petrus, wir haben Johannes. Und beim Hebräerbrief, da muss das Wissen, wer ihn geschrieben hat, schon sehr früh verloren gegangen sein. Da am 250 nach Christus sagt der Theologe Origenes, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, das wisse eigentlich nur noch Gott. Er ist an messianische Juden gerichtet, offenbar. Wenn man den Brief liest für uns, wenn man das Alte Testament nicht kennt, ist er nicht einfach zu lesen. Er ist an Juden gerichtet, die zum Glauben an Jesus als Messias gekommen sind. Und vermutlich die so unter Druck standen, dass sie sich überlegten, sollen wir nicht besser zurück zum Judentum gehen? Das hätte wahrscheinlich für sie viele Probleme gelöst. Und darauf geht der Hebräerbrief ein. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der versucht diesen Juden, die so in Bedrängnis waren, so unter Verfolgung standen, versucht er zu zeigen, was sie eigentlich mehr haben an Jesus, als wenn sie zurückgehen zum Judentum. Und ein häufiges Stichwort ist besser. Es ist besser. Zum Beispiel der neue Bund ist besser als der alte Bund. Es gibt eine bessere Hoffnung als das, was ihr vorher hattet im Judentum. Das Opfer Jesu ist ein besseres Opfer als all die Opfer, die im Alten Testament gebracht wurden. Nicht, dass das falsch war. Gott hat ja diese Opfer angeordnet. Das war richtig, das haben die Juden nichts falsch gemacht, aber die Opfer mussten immer wieder gebracht werden und Jesus hat sein Opfer ein für alle Mal gebracht. Deshalb ist das das bessere Opfer. Die himmlischen Güter sind besser als die irdischen Güter. Es ist eben in dieser Verfolgungszeit, sie haben offenbar auch viel materielle Verluste erlebt. Und da versucht der Schreiber des Hebräerbriefes, ihnen Mut zu machen, Leute, das, was euch in der Herrlichkeit erwartet, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was ihr hier auf der Erde verloren habt oder verliert. Das himmlische Land, das himmlische Jerusalem, das ist besser als das irdische Israel und das irdische Jerusalem. Gott hat eine höhere Vision, eine höhere Perspektive als nur das Land Israel. Auch das war richtig. Das Land Israel spielt eine wichtige Rolle, aber es gibt mehr als das. Und es ist von einer besseren Auferstehung die Rede. Da wird erzählt von Menschen, die erlebt haben, dass Tote wieder auferstanden sind, wie zur Zeit Jesu, als er Tote auferweckt hat. Lesen wir auch im Alten Testament, wo er sagt, also er meint eigentlich, der Schreiber des Hebräerbriefes, diese Leute, die sind ja nur für eine gewisse Zeit wieder auferstanden, nachher mussten sie sterben. Und es gibt eine bessere Auferstehung. Es gibt die Auferstehung, die auf jedes Kind Gottes wartet und die nur einmal geschieht, wo nachher kein Tod mehr folgt, wie das bei den Totenauferweckungen in der Geschichte passiert ist. Also es gibt eine bessere Auferstehung. Und auch die Warnung, es kommen, werden immer wieder im Hebräerbrief Warnungen eingestreut, wer Jesus abweist, weist die Erlösung ab. Und da gibt es nachher nichts anderes. Wer Jesus nicht haben will, wer Jesus nicht nachfolgen will, es gibt keine Alternative dazu. Das ist das, was wir im Hebräerbrief so lesen, kurz zusammengefasst. Eben dieser Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, das ist der Vers, den ich euch eigentlich weitergeben möchte. Und es wäre mein Wunsch, dass wir diesen Vers alle auswendig können und so einen Vers jetzt für die nächste Woche immer wieder repetieren, Hebräer 13, Vers 8. Ich bringe ihn nachher in einer einfacheren Version. Aber vorher, damit wir auch den Zusammenhang haben, möchte ich zeigen, was vor diesem Vers steht. Der Hebräerbrief, Kapitel 13, ich habe ihn übrigens hier nach der Basisbibel, das ist eine Bibel, die versucht, möglichst einfaches Deutsch zu schreiben. Das ist eine neuere Übersetzung, das Alte Testament ist erst eben fertig geworden. So ein Problem im Deutsch ist ja, Sätze müssen kurz sein. Und die Basisbibel, die richtet sich danach. Also ich gebe mir Mühe, wenn ich Artikel schreibe, 15 Worte lang sollte ein Satz sein für den Durchschnittsleser. Hier Vers 1, die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Die Liebe unter Christen, das ist eine häufige Mahnung, die wir finden im Neuen Testament. Schon Jesus hat gesagt und gebetet, und gerungen um die Liebe unter seinen Jüngern. Er hat gesagt, an ihrer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Das ist also nicht einfach so etwas, ja, was so schön wäre. Christen sollen sich treffen, wie das Benny Chappelle richtig gesagt hat. Wir sollten uns nicht einfach treffen, weil wir uns so sympathisch finden. Es ist schön, wenn das der Grund ist. Aber eigentlich treffen wir uns ja, weil wir den gleichen Herrn haben. Weil wir den gleichen Herrn lieben. Und der Teufel ist daran, immer wieder diese Gemeinschaft zu torpedieren. Das ist so ein negativer Effekt der ganzen Pandemie. Mindestens im ersten Lockdown haben wir das gespürt. Das war für mich der größte Verlust oder die größte Schwierigkeit, wenn Gemeinschaft nicht mehr gepflegt werden kann. Und deshalb ist das so schön, da mit diesem Spaghetti-Plausch. Danke denjenigen, die das aufgestellt haben. Gott will ein Volk, das ein Licht für ihn ist. Jeder Einzelne soll Licht sein an seinem Ort, aber Gott will eigentlich ein Volk. Gott möchte an uns Christen demonstrieren, dass es möglich ist, dass Leute, die sich vielleicht nicht so sympathisch finden, nicht immer so die gleiche Wellenlänge haben, trotzdem miteinander leben können, miteinander durchs Leben gehen können. Dann die zweite Ermahnung. Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Passt eigentlich wunderbar zu diesem Spaghetti-Plausch, oder? Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Von manchen wird das sogar als Gabe des Heiligen Geistes angesehen. Ich sehe das nicht so ganz klar im Neuen Testament, aber das wird auch immer wieder betont, diese Gastfreundschaft. 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Gastfreundschaft war damals eine noch bedeutendere Sache als bei uns. Gastfreundschaft damals, das war darum wichtig, gerade wenn, sagen wir, so Reiseprediger unterwegs waren. Es gab nicht Hotels, wie wir das heute haben. Man war darauf angewiesen, von Christen aufgenommen zu werden. Das war damals so, aber ich glaube, das Wort gilt heute noch. Gastfreundschaft sollen wir pflegen. Es ist richtig, dass wir, schön, dass wir so einander einladen können auf diese Art und Weise. Und wenn es heißt, auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen, denke ich, dass wahrscheinlich vor allem mal die Geschichte von Abraham gemeint ist. Da lesen wir in 1. Mose 18, dass drei Männer vorbeikamen. Und Abraham, das war ganz klar, wenn da Leute vorbeikommen, lädt man die ein. Das passiert in der Wüste nicht so alle Tage, dass da jemand vorbeikommt. Und er hat die eingeladen, das hat sich jetzt nachher herausgestellt, dass es Engel waren. Ja, sogar einer davon muss Gott oder der Engel des Herrn selbst gewesen sein. Im Alten Testament lesen wir vom Engel des Herrn. Und es gibt Vermutungen, dass da eigentlich Jesus selbst dahinter steckt. Es gibt auch manchmal Leute, das haben wir in Zürich mal erlebt, dass da kam auch ein polnischer angeblicher Pastor vorbei und hat Unterkunft gesucht. Irgendwie hat er da gewusst, wie man da bei den Frommen und vor allem bei den frommen Pfarrern da unterkommt, und hat sich nachher herausgestellt, dass das nicht ganz ein sauberer Mann gewesen ist. Also wir haben keinen Schaden erlitten, aber das war, glaube ich, wirklich kein Engel. Weiter werden wir ermahnt: Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Körper. Also ihr habt auch einen Körper, und ihr könnt euch ja vorstellen, was Misshandlung bedeutet. Christenverfolgung ist immer wieder ein Thema. Vor allem im November gibt es einen Tag der verfolgten Christen. 2020, also letztes Jahr, hat man 4.761 Christen gezählt, die getötet wurden. Das sind über 10 pro Tag. Und 9/10 davon im südlichen Afrika, also südlich der Sahara. Dort ist die Christenverfolgung, was Todesfälle betrifft, offenbar am größten. Man weiß von 2.813 inhaftierten Christen, von 1.710 entführten oder vermissten Christen. Leute, ich weiß nicht, wie viel Platz in eurem Alltag das Gebet für verfolgte Christen hat. Seit einigen Jahren pflegen meine Frau und ich das immer wieder, dass wir normalerweise nach dem Nachtessen, wir haben so unseren Rhythmus, dass wir nach dem Nachtessen speziell für die verfolgten Christen beten. Manchmal speziell für die in Afghanistan oder für die in Nordkorea oder so, aber das ist ein Thema, und ich möchte euch ermutigen, das auch zu eurem Thema zu machen, auch gerade in der Familie. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Wir beten immer wieder: Herr, lass sie nicht weich werden. Schenk, dass sie durchhalten. Schenk, dass sie deine Nähe spüren, dass sie deine Nähe erleben. Ich habe schon von verfolgten Christen gelesen, wie sie die Verfolgung erlebt haben, und haben gesagt, sie hätten den Herrn so nahe verspürt, wie wir das wahrscheinlich ganz, ganz selten spüren. Eine weitere Ermahnung: Die Ehe soll in jeder Hinsicht in Ehre gehalten werden, und das Ehebett soll rein bleiben von Untreue. Denn Gott wird alle verurteilen, die verbotene sexuelle Beziehungen pflegen oder die Ehe brechen. Es ist schon interessant, oder? Dass man den ersten Christen, da denken wir, da war die Welt noch in Ordnung, oder? In der ersten Gemeinde. So vielleicht auf den ersten Blick, dass man das denen sagen musste. Das ist eben nicht klar, auch nicht selbstverständlich unter Christen. Ein Hauptgrund, den ich sehe, warum Christen untereinander heiraten sollten, warum nicht eine Christin einen Nicht-Christen oder ein Christ eine Nicht-Christin heiraten sollten, weshalb Christen untereinander sich heiraten sollten, ist, weil nur so beide Seiten den gleichen Maßstab haben, unter dem gleichen Herrn stehen und das wissen. Das ist einfach mal eine Grundvoraussetzung. Das heißt nicht, dass es nicht Probleme gibt, dass es sogar Scheidungen gibt in christlichen Ehen. Davor sind wir nicht gefeit. Aber das ist mal eine Grundvoraussetzung, wenn zwei Christen heiraten, wenn es wirklich Jünger Jesu sind, Nachfolger Jesu, kann man davon ausgehen, er und sie unterstehen dem gleichen Herrn. Sie haben sich dem gleichen Herrn unterstellt. Und schaut, gerade wenn es in der Ehe nicht so gut läuft, und in welcher Ehe läuft es immer rund und immer gut. Vielleicht hat es einige unter uns, die das sagen können. Ich kann das nicht sagen. Aber gerade da ist die Gefahr groß. Und da gilt es, einen Kampf zu kämpfen. Weil da kommen manchmal Gedanken, oder? Da kommt man mit jemandem, so vielleicht am Arbeitsplatz oder im Verein oder so, irgendwie in Kontakt und denkt, ja, mit dem oder mit der wird es wahrscheinlich besser gehen. Und jetzt müssen nur noch beide ein bisschen leiden unter ihrer Ehe. Und dann ist es dann ganz schwierig, oder? Wenn sie einander ihr Leid klagen, was sie mit ihrem Ehepartner erleben. Das ist eine Ermahnung, die Ehe soll in jeder Hinsicht in Ehre gehalten werden. Ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, warum ich meiner Frau treu bin, ist, ich möchte die Ehre Gottes nicht schmälern. Es geht um die Ehre Gottes. Und ich denke manchmal, was passiert gerade, wenn Pastoren, wenn führende geistliche Persönlichkeiten, und das ist nicht so selten, in diesem Punkt strauchen, was entsteht da für ein Schaden und was für eine Unehre Gott gegenüber. Ein weiterer Punkt ist, seid in eurer ganzen Lebensweise nicht geldgierig, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott selbst hat ja gesagt, ich werde dich nicht verlassen und dich keineswegs im Stich lassen. 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgekommen sind und dadurch haben sie sich selbst großen Schmerz zugefügt. Nicht geldgierig sein, sondern zufrieden sein mit dem, was man hat. Ich musste schon beten für mich selbst, Herr, löse mich vom Geld. Löse mich von der Liebe zum Geld. Das ist eine der Gefahren, in der Pastoren stehen, dass ihnen das Geld wichtiger wird als anderes. Und es ist wichtig, dass man sich immer wieder auch die Frage stellt, was man sich leisten soll. Nicht, was man sich leisten kann, sondern was man sich leisten soll. Das sind die Maßstäbe unterschiedlich. Und da möchte ich keine Maßstäbe ausgeben. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht, dass ich in einem Artikel in unserer Zeitschrift geschrieben habe, als junger Pfarrer, dass Gott uns das Geld nicht gibt, um Ferien auf den Kanarischen Inseln zu machen oder so irgendwie in dem Sinn. Und prompt kam eine Rückmeldung, eine Postkarte von den Kanarischen Inseln mit der Bitte, ich möchte doch bitte einen Katalog aufstellen, was man als Christ darf und was man nicht darf. meine, da sind die Maßstäbe unterschiedlich. Ich habe kein Problem, wenn sich jemand ein gutes und schönes Auto leistet oder so. Mir ist viel wichtiger, dass wir mit der Frage, was leisten wir uns, dass wir damit vor Gott stehen und fragen, Herr, ist es richtig? Soll ich mir das leisten? Darf ich mir das leisten? Ist das okay? Wir sagen doch immer, es ist sein Geld, oder? Aber manchmal handeln wir doch so, wie wenn es unser Geld wäre und wenn er da nichts dazu zu sagen hätte. Nicht geldgierig sein, sondern zufrieden sein mit dem, was man hat. Ich glaube, das ist eine Lebenskunst, die auch nicht nur im Bereich des Geldes gilt, einfach zufrieden sein mit dem, was man hat. Und Vers 6, so können wir in voller Zuversicht sagen, der Herr steht mir bei, darum fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir schon tun? Ich muss sagen, ich habe gerade letzte Woche gesehen, wie jetzt meine finanziellen Verhältnisse aussehen nach der Pensionierung. Und einen Moment habe ich schon ein bisschen geschluckt und habe gedacht, ja, wenn ich das so gemacht hätte, würde es jetzt so aussehen und das wäre schöner. Und gerade in der Zeit habe ich auch diese Verse gelesen und habe gesagt, nein, ich möchte mich darauf verlassen. Es hat bisher gereicht, es hat immer gereicht und es wird auch immer noch reichen. Der Herr steht uns da bei. Wir sollen uns ja keine Sorgen machen. Ich habe gestern endlich mal die Predigt von Thomas Herwig vom 1. August angehört. Alle eure Sorge werft auf ihn. Ich denke, diejenigen, die da waren, die mögen sich ganz bestimmt an diese Predigt erinnern. Und das hat mir selber Mut gemacht. Dann kommt Vers 7, haltet die im Gedächtnis, die eure Gemeinde geführt und euch das Wort Gottes verkündet haben, haltet euch vor Augen, wie ihr Leben zu Ende gegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Vermutlich sind da die bereits verstorbenen Apostel gemeint. So wie es aussieht, im Hebräerbrief muss man annehmen, das ist jemand, der nicht zu den Aposteln gehört. Es wird so, hat so Hinweise. Vermutlich sind da die Apostel gemeint und offenbar wusste man damals, wie ihr Leben geendet hat. Viele auch im Martyrium. Und da werden die Gläubigen, diese Judenchristen ermutigt, sie sollen sich an sie erinnern, die das Wort Gottes verkündet haben. Diese Apostel, vielleicht in Jerusalem, haltet euch vor Augen, wie ihr Leben zu Ende gegangen ist, eben möglicherweise im Martyrium, und nehmt euch euren Glauben zum Vorbild. Viele Pastoren, viele Missionare oder einige haben gut angefangen und nicht gut aufgehört. Und es ist mein Wunsch, dass ich meinen Dienst gut beenden kann. Nicht wegen mir, nicht damit ich groß herauskomme, sondern zur Ehre Gottes. Und auch was Lebensende betrifft, es gibt ein Gebet, das ich ab und zu mal bete, Herr, mach's mit meinem Ende gut. Mein Anliegen ist, bis zum Ende zur Ehre Gottes leben zu können und damit auch Vorbild sein zu können. Und auch da möchte ich ermutigen, betet für die Leiter in christlichen Gemeinden, in christlichen Verbänden. Wenn ich so einen Leo Bicker vom ICF nehme, der, man kann über das ICF unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe Respekt vor dem, was er aufgebaut hat. Ich habe ihn in Zürich einmal im Monat, glaube ich, oder alle zwei Monate, ich weiß es nicht mehr, getroffen im Pfarrgebetskreis. Er hat das auch geleitet und ich habe Respekt vor ihm. Und ich denke manchmal, was würde passieren, wenn dieser Bruder fällt. Was für ein Schaden, gerade für die jungen Leute. Und darum, wir haben, wenn ich mich da auch ein bisschen zu den Führern zählen darf, wir haben Gebet nötig. dass wir Vorbild sein können. Und jetzt kommt dieser Vers. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und bleibt es für immer. Schließt eigentlich eher an Vers 6 und Vers 7 an, als jetzt das dazwischen mit diesen Leitern, deren Ende man anschauen soll, wo es geheißen hat, dass wir in allem Gott vertrauen sollen. Und warum dürfen wir Gott in allem vertrauen? Weil Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist. Jesus Christus gestern, vermutlich ist daran gedacht, dass Jesus ja schon von Ewigkeit da war. Wir lesen im Alten Testament, haben wir Hinweise darauf, dass Jesus gegenwärtig war. Wir lesen schon im dritten Kapitel, kurz oder ja im Prinzip im Rahmen des Sündenfalls, heißt es 1. Mose 3, Vers 15, dass einmal ein Erlöser kommen wird. Da ist Jesus schon angedeutet. Wir haben immer wieder Spuren im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Bei Abraham, 2000 vor Christus, spricht Gott dem Abraham einen Segen zu, einen Nachkommen. Und Paulus greift das auf im Galaterbrief und sagt, da ist niemand anders als Christus gemeint. Gott hat dem Abraham den Erlöser versprochen. Wir lesen im 1. Korinther 10 im Brief von Paulus, wie der dort zeigt, dass Christus im Alten Testament, als das Volk Gottes in der Wüste war, wie er da gegenwärtig war. Er sagt, dieser Fels, aus dem das Wasser kam, das war letztlich niemand anders als Christus. Christus, der das lebendige Wasser gibt. Christus war gestern. Übrigens, ganz kurz möchte ich auf dieses Webinar hinweisen. Ein Webinar, das ist ein Seminar, das man im Internet besucht. Das Christuszeugnis des Alten Testamentes meines Kollegen Dr. Stefan Felber auf Krishona, 7., 14. und 21. Dezember für 1,5 Stunden. Ist nicht ganz billig, aber ich meine, man kann ja auch zu zweit oder zu dritt das anschauen und dann die Kosten sich teilen. Ich glaube, er hat sehr viel zu sagen dazu. Christus im Alten Testament. Ich glaube, Christus gestern, vom Sicht des Hebräerbriefes, das meint Christus im Alten Testament, wie er uns dort schon gezeigt wird, in der Zeit des Alten Bundes. Und als Jesus dann erschien, das war nicht die Offenbarung eines neuen Gottes, sondern es war eine frische Offenbarung des gleichen Gottes. Also so quasi, wie wenn man jemanden bis jetzt erst durch Briefe oder gelegentliche Telefonate gekannt hätte, so ist jetzt Gott sichtbar erschienen in Jesus Christus. Wir haben gesungen im ersten Lied, was für ein Gott. Was für einen Gott haben wir, der sich so zu uns herniederlässt, dass er Mensch wird, dass er Fleisch und Blut annimmt, dass er unser Eins wird, dass er einer wird, dem man jetzt wirklich nicht vorwerfen kann, du hast ja keine Ahnung, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wir haben einen solchen Gott, der sich so erniedrigt in Jesus Christus. Das war Christus gestern. Und heute ist er derselbe. Er ist da. Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In einem Lied von Hartmut Birkelbach heißt es, wenn du manchmal ganz alleine bist mit all deiner Last, gerade jetzt, wenn es so nötig ist, du keinen Menschen hast, du weißt nicht mehr aus noch ein und fragst, will niemand bei mir sein? Jesus ist da. Jesus ist da. An jedem Tag, an jedem Ort, Jesus ist da. So mancher, der sich Freund genannt, ist jetzt nicht mehr da. Und das, was ich mit ihm verband, klingt plötzlich sonderbar. Manch großes Wort fällt dir noch ein, und du denkst, es war alles Schein. Jesus ist da. Jesus ist da. An jedem Tag, an jedem Ort, Jesus ist da. Ja, Jesus steht zu seinem Wort. Er lässt dich nicht los. Wenn alle gehen, er geht nicht fort. Er liebt dich grenzenlos. Drum komm, wenn alles trostlos scheint, zu ihm. Er ist und bleibt dein Freund. Jesus ist da. Jesus ist da. An jedem Tag, an jedem Ort, Jesus ist da. Das Lied stammt von einem Pfarrer, das habe ich gerade erst was heute Morgen oder gestern Abend herausgefunden, gerade vor einem Monat pensioniert ist, einen norddeutschen Pfarrer. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber dieses Lied haben wir in meiner Jugendzeit immer wieder gesungen. Jesus ist da, an jedem Tag, an jedem Ort, Jesus ist da. Moslems begegnet er manchmal im Traum und auch anderen. Jesus ist gegenwärtig und er will auch in deinen Schwierigkeiten da sein. So wie wir das, eben diejenigen, die sich nach der Bibellese richten, das heute in Psalm 62 gelesen haben, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Meine Seele ist stille zu Gott. Wenn manchmal Menschen in Schwierigkeiten sind, bete ich für sie, dass sie Frieden haben können im Herzen. Einfach ruhig sein. Einfach still sein vor Gott im Glauben, Jesus ist da. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und bleibt es für alle Ewigkeit. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und wir dürfen uns freuen auf den Tag, wo Jesus erscheinen wird, wo Jesus allem Leid auf dieser Erde ein Ende machen wird, aller Ungerechtigkeit, allem Bösen, allem Schlechten. Und dieser Glaube wird belohnt werden. Hebräer 10, wieder eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Werft euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Vor vielen Jahren war ich beim Hausarzt und er musste mir ein Medikament verschreiben oder wollte mir ein Medikament verschreiben, hat aber in seinem dicken Arzneimittelbuch etwas nachschlagen müssen. Kann er nicht erwarten, dass er das alles auswendig kann. Und nachher habe ich zu ihm gesagt, du hast auch noch eine dicke Bibel, nicht? Hat er gesagt, ja, und eine, die immer wieder ändert, deine bleibt wenigstens. Und so ist es auch mit Jesus. Er ändert sich nichts. Manchmal wünschten wir uns ja vielleicht, dass er ein bisschen schneller auf unsere Gebete antworten würde. Aber er hat seine Zeit, er hat seine Gründe, warum er das nicht macht. Warum er manchmal uns warten lässt. Und deshalb, so eines meiner Lieblingslieder ist das Lied des Genfer Pfarrers César Malon, wo es heißt, harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ewige Treue, Retter in Not, rett auch unsere Seele, du treuer Gott. Und ein anderes meines Lieblingslieder, das ist von einem Berliner Pfarrer, Knack, hat er geheißen, dort heißt es, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Also das muss ich vielleicht für die Jüngeren klären, harren, das heißt einfach warten, vertrauen darauf. Auf Gott harren heißt warten, bis er eingreift. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward, ach, das zuschanden werden, das muss ich, glaube ich, auch noch erklären. Einfach, man wird zuschanden, wenn man einfach mit abgesägten Hosen dasteht, wenn einfach etwas wirklich den Bach runtergegangen ist. Sollt ich sein der Erste, der zuschanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Und das ist sein Wort. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und bleibt es für immer. Hebräer 13, Vers 8. Nehmt diesen Vers mit, auch in diesen Sonntag hinein und in die kommende Woche. Jesus ist treu, Jesus ist derselbe, Jesus ändert sich nicht. Seine Macht ändert sich nicht, er ist immer noch der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, was deine Not auch sei. Wir beten. Herr Jesus, ich bin so froh, dass wir einen Herrn haben dürfen, der sich nicht ändert. Du warst im Alten Testament, im Alten Bund schon dabei. Wir sehen immer wieder dort deine Spuren. Du warst da, als du vor 2000 Jahren auf dieser Erde gewandelt bist. Und du bist aufgefahren in den Himmel, hast dich zur Rechten Gottes gesetzt. Und du regierst. Du hältst alles in deiner Hand durch dein kräftiges Wort, wie es im Hebräer 1 heißt. Du wirkst und hältst alles. Du hältst jedes einzelne von uns. Ich bitte dich für die unter uns, die vielleicht gerade irgendwo in einer schwierigen Situation sind. Herr, schenk, dass sie ihr Vertrauen zu dir nicht wegwerfen, sondern dass sie an dir festhalten, dass sie bei dir bleiben, dass sie auf dich harren, dass sie auf dich warten, bis du zur rechten Zeit eingreifen wirst. Amen.